Ja, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf bei euch. Und vielen herzlichen Dank, dass ihr so fleißig sammelt. Die Schulranzen und die Weihnachtspäckchen, auch wenn das noch ein bisschen hin ist. Aber Weihnachten ist für uns ja fast rund ums Jahr. Und wir sind jetzt schon feste bei den Vorbereitungen auch für die diesjährige Weihnachtsaktion Weihnachten für jedes Kind. Deswegen sind in den Missionsnachrichten auch die Flyer schon dabei für die Weihnachtsaktion. Und ich habe die ersten ungefähr 1000 Pakete schon bekommen, sodass die Vorbereitungen also auf Hochtouren laufen, auch wenn bereits bei uns gerade erster Sommerurlaub, Familienurlaub vorbei ist. Ja, vielen Dank, dass ihr so fleißig sammelt. Also nochmal, die Schulranzen auch jetzt, das ist ganz, ganz wertvoll. In dieser aktuellen Ausgabe ist auch ein kleiner Bericht drin, wie die Schulranzen in den Karpaten verteilt werden. Also nehmt das gerne mit, diese Flyer, die Missionsnachrichten. Und ist es auch gedacht als Gebetsanliegen, betet mit dafür. Das ist uns ganz wertvoll, dass diese Dinge gelingen und dass Kinder den Herrn Jesus finden, durch diese Arbeit auch speziell. Ich habe heute ein Thema mitgebracht aus dem Alten Testament. Ich verrate mal noch nicht die Überschrift oder um wen es da geht, von den Namen her, sondern will das euch ein bisschen hineinnehmen und in Teil zuvor erzählen. Und zwar ist diese Begebenheit, also im Alten Testament, es geht um das Volk Israel, ist es eine Zeit in Israel, die ist sehr, sehr finster. Begonnen hat diese dunkle Zeit der Geschichte Israels damit, dass Salomo angefangen hat zu sündigen. Was hat er gemacht? Ganz konkret, Gott ist ihm mehrmals erschienen und hat ihm gesagt, pass auf zwei Dinge ganz besonders in deinem Leben auf. Das eine ist, dass du dir nicht viele Frauen nimmst und schon gar nicht ausländische Frauen, weil nämlich diese ausländischen Frauen ihre Götter mitbringen würden. Und damit ist auch der zweite Teil der Warnung verbunden, begehe keinen Götzendienst. Aber genau das macht Salomo. Der König Salomo, der weise König Salomo, der von Gott so ein ganz besonderes Herz geschenkt bekommen hat. Ein Herz, was in der Lage war, auf Gott zu hören, mit einer ganz großen Antenne Richtung Gott. Und nicht nur, dass er in der Lage war, Gottes Weisheit zu empfangen, es war für alle Menschen damals sichtbar. Der weiseste Mann überhaupt, der je lebte und auch der weiseste König. Ging über lange Zeit gut, aber als Salomo älter wird, macht er genau diese zwei Dinge verkehrt. Hat er sich ganz viele ausländische Frauen angeschafft und hat dann denen allen ihr Heiligtum gebaut, also das Heiligtum für deren Götter. Und so begann der Niedergang in Israel, obwohl nach außen noch alles toll aussah. Das Volk Israel, also die ganze Bevölkerung, sie sind regelmäßig in den Tempel Gottes gegangen, sie haben dort gebetet. Dreimal im Jahr sollte oder musste jeder männliche Israelit, der erwachsen war, nach Jerusalem gehen. Das waren die drei Feste, dann kamen noch verschiedene andere Möglichkeiten dazu, wo man freiwillig hingehen konnte. Das lief alles noch perfekt, das Morgenopfer, das Abendopfer, zwischendrin der Dienst der Priester für das Volk, alles glänzend. Aber innen drin fing das schon an zu modern. Ja, und Gott hat, wie gesagt, nochmal zweimal ist er dem König Salomo ganz persönlich erschienen und hat ihm darauf aufmerksam gemacht. Pass auf, hier beginnt dein Leben in eine Schieflage zu kommen. Aber Salomo hat nicht gehört. Wie ging das weiter? Ich muss ein bisschen schneller machen, sonst habe ich die halbe Bibel erzählt. Unter seinem Sohn, dem König Rehabiam, wurde die Sache dann sichtbar, dass es kaputt ging. Rehabiam, ein sehr beratungsresistenter König, der meinte, er ist sehr viel gescheiter als sein Vater. Und dann kam das Volk Israel und sie haben sich ein bisschen beschwert bei dem Rehabiam und haben gesagt, ja, dein Vater hat unsere Abgaben sehr schwer gemacht, erleichtere das und dann bleiben wir dir treu. Nee, nix da, sagt er, mein kleiner Finger ist größer als die Hüften von meinem Vater. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich züchtige euch mit Skorpionen. Und dann haben die gesagt, ja, dann kannst du uns auch mal kreuzweise. haben gesagt, dann suchen wir uns einen eigenen König. Und so ist es dann auch geworden. Rehabiam wurde der König über zwei Stämme, Juda und Benjamin. Und Jerobeam, der hat den Rest bekommen, also 10 Stämme, den von der Anzahl der Stämme die überwiegende Mehrheit. Und das war so ein Stück weit von Gott geplant. Es war ein Gerichtshandeln Gottes. Gott hatte das auch angekündigt. Und Gott hatte auch dem Jerobeam weitreichende Verheißungen gegeben und hatte gesagt, ich will dein Gott sein. Auch wenn das Reich geteilt wird, es ist mir nicht egal, was mit Israel passiert, sondern ich will dich führen, ich will dein Gott sein, ich will dich unterstützen und dein Königtum befestigen. Und was macht der? Ja, nach außen hin alles auch noch gut. Aber dann kommt er auf ziemlich schräge Ideen. Er hätte es wissen müssen, ja, er wusste das auch, dass Gott gesagt hat, außerhalb von Jerusalem und außerhalb des Tempels darf nicht geopfert werden. Also jeder Israelit, der sich in seinem Herzen vorgenommen hat, ich will ein Opfertier für Gott darbringen, durfte das nicht in seinem Garten machen oder irgendwo auf einem Berg, auf einer Höhe, sondern der musste das Tier nach Jerusalem bringen. Gott wollte auf diese Weise eben den Götzendienst den Riegel vorschieben und von vornherein eben vorbauen, dass das passieren könnte. Und was macht der König Jerobeam? Der hat ganz menschlich nachvollziehbare Gedanken und er hat sich überlegt, wenn jetzt die Bewohner meines Landes zu den Festen nach Jerusalem gehen müssen, weil war ja vorgeschrieben, dann fällt denen in Jerusalem ein, eigentlich ist ja Jerusalem die Hauptstadt und nicht Samaria. Und eigentlich ist ja auch der Tempel der Platz, wo das Zentrum des ganzen Volkes ist. Und dann kommen die zurück, machen eine Revolte, einen Aufstand, dann kostet das womöglich mein Leben und dann ist das ganze Volk, die 2 Stämme, die 10 Stämme wieder zusammen. Das waren so ganz menschliche Gedanken, vielleicht auch nicht ganz unbegründet, wenn man die Komponente Gott außen vor lässt, wenn man eben nur menschlich denkt, ohne Gottes Verheißungen mit einzubeziehen. Und dann kommt der Jerobeam auf die böse Idee, ich mache im Norden Israels in Dan und im Süden Israels in Beersheba, dort stelle ich Gott auf. Und das hat er wirklich so gemeint. Es war nicht das Ansinnen von Jerobeam, Götzendienst anzufangen. Unterm Strich war es aber genau das. Aber wenn wir jetzt uns mit dem Jerobeam streiten könnten und würden sagen, Jerobeam, du hast Götzendienst da mit diesen beiden goldenen Kälbern im Norden und im Süden Israels begonnen, dann hätte der gesagt, nein, nein, das ist Gott Yahweh. Und wir feiern in Dan und in Beersheba, genauso wie die anderen in Jerusalem, wir feiern Gott. Yahweh, genau der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Unser Gott, der uns beschützt, der uns Wohlstand und Hilfe und Gesundheit und alles gibt, was wir wirklich brauchen. Der Meinung war der wirklich. Aber Gott sieht es und sieht diese goldenen Kälber, es waren sogar Stiere, Stierbilder, aber in der Bibel ist das verächtlich dargestellt, weil es eben Götzen waren. Und in Gottes Augen ist es, obwohl es noch nicht vordergründig von allen so gesehen wurde, in Gottes Augen ist es Götzendienst. Und dann finden die Feste statt, die Menschen sind fröhlich, sie feiern Gott, alles scheint eigentlich in Ordnung zu sein. Aber bei Gott ist es gar nicht in Ordnung. Gott schickt seine Leute, Gott schickt die Propheten. Naja, was macht man mit Propheten, die dann die Ruhe stören, die mit so negativen Gedanken ständig kommen und es auch noch laut äußern? Ja, kann man ganz verschieden machen. Also man kann denen zum Beispiel sagen, also wir freuen uns super toll, dass du weissagst und Prophetie hast, aber bitte nicht bei uns, kannst du woanders machen. Geh nach Jerusalem wieder zurück, hier bei uns in Samaria brauchen wir deine Ideen nicht. Das haben sie gemacht. Wenn das nicht funktioniert hat, dann ist auch ein sehr gutes Mittel, solche Propheten einzusperren oder zu steinigen, zu zersägen oder irgendwelche solche fürchterlichen Dinge zu machen. Haben sie auch gemacht. Die Propheten, die Gott geschickt hat, umgebracht, eingesperrt und manches mehr. Über die ganze Zeit über 7 Könige hinweg, von Jerobeam angefangen bis zum König Omri, lief das alles so. Scheinbar, also wenn man mal diese lästigen Mahner nicht mit einberechnet, scheinbar alles gut. Dem Land geht es gut, dem Volk geht es gut. Ja, Gott muss es ja auch gut gehen, weil wir feiern ihn ja regelmäßig. Und dann kommt der König Ahab. Und in Gottes Augen ist es die ganze Zeit schon Götzendienst. Aber jetzt bei Ahab wird es richtig deutlich sichtbar. Da ist dann auch der formale Gottesdienst zu Ende und es wird offener Götzendienst eingeführt. Ahab heiratet die gottlose Frau Isebel und die bringt ihren Baal mit und so wird Baal angebetet. Ganz offen, ganz offener Götzendienst. Und das ist das Erste, also ohne dass wir den Bibeltext gelesen haben, aber das soll jetzt gleich folgen, schon die erste wichtige Erkenntnis. Wenn sich in unserem Leben neben dem Herrn Jesus und dass wir ihm gehören wollen, dass wir ihm dienen wollen, wenn sich dort nebenher Falsches mit einschleicht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dann wird daraus Götzendienst, auch in unserem Leben. Und ich sage es ganz bewusst und ich sage es auch zu mir. Wenn wir von dem Kurs, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, wenn wir da auch nur ein Grad abweichen, dann sieht es nach einem Tag noch genauso, das ist immer noch auf Linie, das sieht super aus. Das sieht vielleicht auch nach ein paar Wochen immer noch ganz super aus. Nach ein paar Jahren vielleicht, auch schon vielleicht ein bisschen früher, dann merkt man, naja, 100% ist nicht, aber so ja, im Groben, wollen wir mal nicht päpstlicher sein wie der Papst, das ist so ein Spruch, wahrscheinlich nicht nur von mir. Das sieht immer noch gar nicht so schlecht aus. Aber wenn man dann einfach noch eine Weile unterwegs ist, dann machen sich deutliche Defizite zu dem geraden Kurs bemerkbar. Und davor will uns die Bibel ganz sehr warnen. Und wenn ihr euch vielleicht von dem heutigen Vortrag nicht alles merken könnt, aber einen Satz, dann würde ich mir wünschen, dass es der sei, den wir heute auch gemeinsam gesungen haben. Ich habe mir das abfotografiert, deswegen das Handy. Wir haben in dem einen Lied gesungen, gib mir ein neues, was? Ungeteiltes Herz. Das ist es, das ungeteilte Herz. Der Herr Jesus ist eben nicht damit zufrieden, dass wir ihn auch dienen. Ungeteilt, das heißt nur den Herrn Jesus dienen. Und nichts nebenher anderes auch. Das ist das Wichtige, was der Herr Jesus bei uns erreichen will und was auch für die Israeliten damals war. Die konnten sich eben nicht dahinter verstecken, zumindest nicht vor Gott, hinter diesem Gedanken verstecken, ja, wir dienen doch auch Gott. Gott, schau doch mal her, jeden Sabbat stehen wir ganz treu im Tempel. Na gut, bei diesem goldenen Kalb in Dan und Beersheba. Aber dort feiern wir doch dich, da bist du doch das Wichtigste, da bist du doch der Mittelpunkt. Ja und im Alltag, wie ist es im Alltag? Ja, da rennen die Israeliten halt auf den Hügel und feiern Baal. Und wie ist es in unserem Leben? Sind wir Christen sonntags vielleicht auch nochmal bei einer Veranstaltung unter der Woche? Und ansonsten sind wir von den Arbeitskollegen, von den Nachbarn und von wem auch immer in keinster Weise zu unterscheiden. Da machen wir auch alles genauso wie die. Das nennt sich übrigens Hedonismus. Das ist eine uralte Geschichte, das gab es schon bei den Griechen so. Das ist ein Lebensstil, der sich selbst verwirklicht, der nur schaut, was tut mir gut, was brauche ich heute, dass es mir prächtig geht. Das ist Hedonismus. Und das ist das Gegenteil von dem, nachzufragen, Gott, was willst du für mich? Was soll ich machen, dass es dir gefällt? Und wir machen, ich schließe mich damit ein, vielfach, dass unsere Gedanken sich darum kreisen, was tut mir gut. Und unterm Strich, wenn man es ganz genau nimmt, ist es Götzendienst möglicherweise. Was ist in meinem Herzen neben Gott genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger? Ist mir die Gesundheit wichtig? Ist mir Urlaub wichtig? Ist mir Geld wichtig? Ist mir, was weiß ich, irgendetwas genauso wichtig wie Gott? Ich möchte uns jetzt den Bibeltext lesen und wir, im Teil der Geschichte habe ich jetzt rausgelassen, aber das kennt ihr alle, Elia geht ja zu dem König Ahab und sagt, also Ahab, aufgrund dieser schlimmen Sünde, was du getan hast, wenn es in diesen Tagen regnet, dann nur, wenn ich es sage. Und das war kein Hochmut von Elia, sondern direkter Auftrag von Gott. Und dann regnet es in Israel, wie lange nicht? Wer weiß das? Wie lange regnet es in Israel nicht, bis diese Begebenheit, die heute drankommt, dann auch geschieht? Dreieinhalbes Jahr, genau. Drei und ein halbes Jahr. So lange regnet es nicht. Währenddem ja in Israel das ganz viel regnete und in Israel es zwei Erntezeiten gibt, im Frühjahr, Spätfrühjahr und im Herbst nochmal. Ein Land, was von Milch und Honig überfließt, so hat es Gott versprochen, so war das auch. Und dann regnet es gar nicht mehr, Israel verarmt, es ist Hungersnot und kaum Wasser da. 1. Könige 18 ab Vers 20. Und Ahab sandte unter allen Söhnen Israels umher und versammelte die Propheten des Baal, füge ich jetzt mal ein, an den Berg Karmel. Und Elia trat nahe heran zum ganzen Volk und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Na, da ist dieses mit dem ungeteilt. Hinken auf beiden Seiten, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, also das muss sehr ulkisch aussehen, wenn man das mal versuchen würde. Auf beiden Seiten hinken gibt also ein sehr schreckliches Bild ab, vielleicht auch ein lächerliches Bild. Genau, wie lange wollt ihr Gott nicht mit ungeteiltem Herz dienen? So könnte man es auch formulieren. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist Jahweh, der wahre Gott, wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, dann wandelt ihm nach. Das Volk antwortete ihm kein Wort. Und Elia sagte zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet Jahwes und die Propheten Baals sind 450. Und so gebe man uns zwei Stiere. Und sie sollen sich den einen Stier auswählen und ihn in seine Stücke zerlegen und nichts dranlegen, kein Feuer dranlegen. Und ich mache den anderen Stier bereit und gebe ihn auf die Holzscheide. Und Feuer lege ich nicht daran. Und dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, er ist der Gott. Da antwortete alles Volk, das Wort ist gut. Und Elia sagte zu den Propheten Baals, wählt euch einen Stier aus und macht ihr als Erste ihn bereit, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer dürft ihr nicht dranlegen. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gegeben hatte, und machten ihn bereit, und vom Morgen bis zum Mittag riefen sie den Namen Baals an und sagten, Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den man gemacht hatte. Das ist ein bisschen ein verächtliches Wort. Hüpfen könnte man auch sagen oder drumherum springen. Das steckt alles da drin. Und es geschah am Mittag, da verspottete sie Elia und sagte, ruft mit großer, lauter Stimme, er ist ja ein Gott. Sicher ist er gerade in Gedanken beschäftigt oder er ist austreten gegangen oder er ist auf einer Reise. Vielleicht schläft er weckt ihn auf. Und sie riefen mit großer Stimme und sie ritzten sich gemäß ihrem Brauch mit Schwertern und mit Lanzen, bis Blut an ihnen herunterlief. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gebärdeten sie sich wie die Propheten und waren in Verzückung, bis um die Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut und keine Antwort und kein Aufmerken. Und Elia sagte zum ganzen Volk, tretet nahe zu mir. Und das Volk trat nahe zu ihm. Und er stellte den niedergerissenen Altar Jahwes wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort Jahwes geschehen war, Israel soll dein Name sein. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen Jahwes. Und er machte rings um den Altar einen Graben im Umfang von 2 Maß Saatgut. Und er richtete das Holz zu und legte den Stier in seine Stücke, zerlegte in seine Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte es mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat Elia, der Prophet, nahe heran und sagte, Jahweh, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute möge erkannt werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein leibeigener Knecht bin und dass ich alle diese Dinge durch dein Wort tue. Antworte mir, Jahweh, antworte mir, damit dieses Volk erkenne, dass du, Jahweh, der Gott bist und dass du ihr Herz zurückwendest. Und es fiel Feuer Jahwehs herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und als das ganze Volk es sah, fielen sie nieder auf ihr Angesicht und sagten, Jahweh, er ist der Gott, Jahweh, er ist der Gott. Und Elia sagte zu ihnen, ergreift die Propheten Baals, keiner von ihnen darf entkommen. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und dort schlachtete sie er dahin. Bis hierher der Bibeltext. Wir werden so schwerpunktmäßig durch den Text gehen und nicht jeden einzelnen Vers beachten können, aber die wichtigsten Dinge. Elia übrigens, und das ist so fast wie im Rahmen des ganzen Textes, Elia, sein Name hat eine ganz besondere Bedeutung. Und wenn im Alten Testament oder überhaupt in der Bibel jemand einen Namen hat und wir die Bedeutung wissen, dann hat das auch einen ganz speziellen Wert, dieser Name. Ich weiß nicht, ob es jemand weiß, darf man vielleicht mal reinrufen und dann sage ich es gern. Elia heißt ganz genau das, was die Israeliten auch zum Schluss gerufen haben. Jahweh ist Gott. Und das ist nicht nur der Name von Elia, das ist auch sein Auftrag. Nachdem eben das Volk Israel sich in der breiten Masse von Gott abgewandt hat, ja formal waren sie schon auch noch mit Gott, so naja zur Hälfte vielleicht oder zu einem Teil, aber der andere Teil des Herzens hatte sich in anderen Göttern zugeneigt und sie haben nicht mit ungeteilten Herzen dem wahren Gott gedient. Und so ist also der Name des Elia, Jahweh ist Gott, nicht nur die Bedeutung, sondern auch sein Auftrag. Er hatte den Auftrag, dem Volk Israel wieder nahe zu bringen, es gibt nur einen wahren Gott. Und nur diesen einen wahren Gott, dem sollen wir dienen und nachfolgen und alles andere ist Götzendienst. Dieses Gott und, oder als Christen sagen wir, der Herr Jesus und noch was dazu. Das ist Götzendienst auch heute. Wenn wir Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 4 aufschlagen, dort sagt uns der Jakobus, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen dieser Welt. Damit meint genau der Jakobus genau das. Es geht nicht um Ehebruch an sich, dass man in der Ehe auslatscht. Es geht genau darum, neben Gott was anderes zu haben. Und das wird schon im Alten Testament immer mit Ehebruch verglichen oder das auch als Ehebruch bezeichnet. Das Volk Israel hat Ehebruch gegen Gott betrieben, wenn sie andere Götter genommen haben. Ja, der Vers geht weiter im Jakobusbrief nach dieser ganz schrecklichen Anrede. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen dieser Welt, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Genau das meint das. Christus und, der Herr Jesus und, sonntags der Herr Jesus und unter der Woche, da spielt Gott in meinem Leben keine wirkliche praktische Rolle. Das ist Götzendienst auch heute. Und auch wenn unser Leben zunächst mal noch recht gut immer noch aussieht, es wird sich verändern mit der Zeit, ob wir das wollen oder nicht. Wenn irgendwelche Dinge in unserem Leben einen zu hohen Stellenwert bekommen, wird mit der Zeit Götzendienst draus und dann driftet unser Leben ab. Irgendwann macht das Bibellesen keine Freude mehr das Gebetsleben auch nicht, dann werden sich jede Menge Ausreden finden, sonntags auch mal nicht in die Gemeinde, in die Gemeinschaft zu gehen und so weiter, und schon ist man abgedriftet. Geht ganz schnell. Und Satan, der Gegenspieler Gottes, der weiß auch ganz genau, wie er das mit uns machen muss, um das zu erreichen, was er will. Elia, Yahweh ist Gott. Zum Schluss kommen wir dann noch und auch zu der Bedeutung dessen, was das Volk Israel dann auch ruft. Und der Vorwurf eben, wir haben es uns schon mehrfach betont, ich sage es aber trotzdem nochmal, vielleicht prägt sich das dann bei uns besonders ein. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Das ist eigentlich ein ganz trauriger Vorwurf, den der Elia dem ganzen Volk machte. Und ich fürchte, wenn es nicht so eine ganz besondere und auch angespannte Situation wäre, es hätte wahrscheinlich nicht viel gefehlt, dann hätten die gerufen, also den müssen wir steinigen, den wollen wir nicht hören. Ähnliche Situationen gab es ja auch einige zuvor schon mit anderen Propheten. Da waren die Israeliten oftmals ganz schnell mit dem Prophet des Herrn vom Fenster wegbringen. Und dann kommt dieser Vorschlag von Elia. Der Austragungsort, wo diese Entscheidung stattfinden sollte, wer ist wirklich wahrer Gott, das fand auf der Bergkette Karmel statt. Wer also so eine Karte vor Augen hat, in etwa, diese Bergkette Karmel ist am Mittelmeer gelegen von der heutigen Stadt Haifa. Wer also schon mal in Israel war oder vielleicht Bilder gesehen hat, es geht dort direkt von der Küstenstadt Haifa, wenn man ins Landesinnere sich hin bewegt, geht es ganz steil bergauf und dann kommt man auf eine lange Bergkette und gleich mit der erste Berg, was sieht man also das Mittelmeer, ganz wunderbar, und auch in das Inland kann man sehr weit blicken. Das ist der Berg Karmel. Und das Besondere von dem Berg Karmel war, zu dieser Zeit, als eben Elia lebte, dass man ganz stark vermutet hat, dass auf dem Berg Karmel Baal wohnt. Und es gab auf dieser Bergkette etliche Tempel für den Baal, für die Aschera, viele Altäre, die dort standen. Und die Priester des Baal, die haben also bekannt gemacht, hier wohnt Gott. Und das ist schon spannend, dass Elia vorgeschlagen hat, wir machen diese Entscheidungsschlacht auf dem Berg Karmel. Es war Elias Idee. Und wir sehen, dass Elia sich seiner Sache ganz sicher war. Und es war letzten Endes ja direkt so von Gott auch vorbereitet. Also im Herzen, im Kerngebiet von Baal, dort findet dieser Austragungsort statt. Und ich denke, vielleicht hat das dieser Sachverhalt auch damit zu tun, dass sich alle Baalspriester auf diese Geschichte eingelassen haben. Ja, wenn Baal hört, ja dann dort, wo er sein Zuhause hat, dort, wo er also präsent ist, das ganze Jahr und über und rings rund um die Uhr, da muss er doch auch hören, wenn dann es um diese Entscheidungsschlacht geht. Die Aschera übrigens, sie galt damals in dieser Religion als die Gemahlin von Baal, also Baal der Mann, Aschera die Frau. Deswegen findet sich im Alten Testament, wenn es um den Baal geht, meist auch die Aschera mit dabei, wird meist im Zusammenhang genannt. Hier jetzt in dem Fall nicht, aber am Rande geht es auch darum. Ja, und dann geht es also um die Entscheidung, das Volk ist einverstanden, das ist eine gute Idee, daran kann doch jetzt problemlos erkannt werden, wer ist der wahre Gott. Und es ist schon interessant, dass diese Baalspriester sich darauf eingelassen haben. Wir würden ja sagen, jetzt haben die noch alle, das kann doch nicht funktionieren. Doch, Satan hat damals eine Riesenmacht gehabt und auch heute noch eine Macht. Und dass auch die Priester des Baals und in diesem Baals-Götzenkult Wunder geschehen sind, das ist ganz zweifelsohne. Auch Satan kann blenden und kann die Menschen auch mit solchen Dingen auf seine Seite ziehen. Also für das Volk und auch für das Volk war es vielleicht ergebnisoffen. Na, mal sehen, wer jetzt so reagieren kann mit so einem ganz besonderen Wunder. Und die Priester des Baal, die waren sich sicher, unser Gott kann das. Sonst hätten die sich nicht darauf eingelassen. Ja, und dann kommt es so weit, dass also die Priester des Baal ihren ganzen Schießbudenzauber durchführen und aber nichts funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Weil Gott stärker ist und weil Gott das verhindert, bin ich mir ganz sicher. Sonst wäre schon irgendwas passiert. Aber Gott verhindert das, weil Baal eben im Gegensatz zu Gott keine wirkliche Macht hat. Der Herr ist der wahre Gott. Also den ganzen Tag über, fast den ganzen Tag, sind die Baalspriester zugange, ohne dass dann ein Ergebnis zu sehen ist. Und dann tritt Elia zum Volk. Tretet nahe zu mir heran, Vers 31. Man liest da sehr schnell drüber weg. Vers 30, Vers 31. Elia stellt den niedergerissenen Altar Gottes wieder her. Also nicht verfallen, nicht, der wurde lange nicht gebraucht und dann wächst halt das Gras, vielleicht auch Sträucher und die Wurzeln, die zertreiben die Steine und dann fällt er irgendwann auseinander. Nein, da war eine aktive Handlung. Der wurde niedergerissen. Und es ist auch kein Wunder, wo befand sich dieser Altar? Der befand sich im Vorhof, im Garten Baals. Da kann doch nicht sein, dass da ein Altar steht von dem wahren Gott. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn sich in unserem Leben Gewohnheiten einschleichen, die so eigentlich mit Gott nicht vereinbar sind, dann ist allermeistens dass Gott, weil durch den Heiligen Geist er nur leise redet, dass der Teil zerstört wird. Also als einmal der Baal-Kult auf dem Berg Karmel etabliert war, dann ist irgendwann dann jemand hingegangen und hat den Altar Gottes absichtlich, mutwillig zerstört. Satan ist auch heute noch genauso dran, wenn er einmal in unserem Leben Fuß gefasst hat, wenn da einmal Gewohnheiten sich eingeschlichen haben, die Gott nicht beglückwünschen kann, dann geht es immer weiter zu Lasten von Gottes Seite und dann hilft Satan auch noch massiv nach. Ich denke gerade an eine Begebenheit, ist schon ganz paar Jahre her. Ein junges Mädel von der Jugend aus habe ich die nach Hause gefahren. Es kommt aus ungläubigem Elternhaus, hat sich aber irgendwann bekehrt, zumindest hoffen wir das ganz sehr. Und dann hat sie aber angefangen, hat einen ungläubigen Freund gehabt und dann hat sie gemeint, ja, den bekehre ich. Das ist ja dann der fromme Wunsch, den bekehre ich, den bringe ich in die Jugend. Ein, zweimal war der auch und dann nicht mehr. Und dann sie auch nicht mehr oder nur noch sporadisch. Und ich habe ihr dann auf der Autofahrt nach Hause, es waren bloß ein paar Minuten, habe ihr gesagt, das geht nicht gut aus. Es ist, wenn jemand oben steht, viel schwerer, jemand, der unten ist, hochzuziehen. Viel einfacher ist es, denjenigen, der oben steht, herunterzuziehen. Und das ist einfach die praktische Erfahrung, die man sieht. Der Wunsch, ich will den gar nicht jetzt die Motive schlecht reden, der Wunsch war vielleicht da, diesen ungläubigen Mann dann auch in die Jugend mitzubringen, dass der vielleicht auch eine Entscheidung trifft. Nur praktisch liegt eben auf so einer Verhaltensweise keine Verheißung. Und so kam es dann auch, sie ist weg vom Fenster, also der Jesus weiß, wie es in ihrem Herzen aussieht, aber wir haben auch keinen Kontakt mehr zu ihr. So ist es dann eben praktisch. Und wir wollen uns da keiner Illusion hingeben. Wenn Dinge in unserem Leben größer werden, dann wird Gott kleiner. Und wir haben diesen Kampf zwischen unserem alten Fleisch, zwischen unserem alten Ich und dem wiedergeborenen, erneuerten Geist. Diesen Kampf beschreibt Apostel Paulus im Römer 7 im zweiten Teil. Und Paulus formuliert das so und mit Erschrecken liest man seine Zeilen, dass er sagt, das, was ich eigentlich tun will, das gelingt mir nur sehr selten. Aber das, was ich nicht tun will, das passiert mir von ganz von allein und ständig. Und das Ergebnis dieses Gedankenganges des Paulus ist, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leibe des Todes? Und wenn schon unser großes Vorbild Paulus in diesem Kampf steckte und zugibt, dass er oftmals diesen Kampf auch verliert, wie viel mehr ist es notwendig, dass wir ganz entschieden diesen Kampf führen müssen, weil sonst die Gefahr ganz groß ist, dass wir eben auch verlieren. Wie kann man diesen Kampf gewinnen? Ich finde dieses Beispiel auf der einen Seite schön, aber die von Hunden zu erzählen, ist vielleicht nicht ganz so schön, aber so war halt das Experiment. Hat irgendeiner im tiefen Russland ein Experiment durchgeführt und hat da Hunde gehabt. Und ein kleiner Hund, der war sehr schwächlich und der ist von den anderen immer vom Futternapf weggebissen worden. Demzufolge konnte er nicht viel fressen und ist dann noch schwächer geworden. Und weil der Mann aber diesen Hund sehr mochte, hat er dem Separatfutter gegeben. Und dann wurde der kräftiger und kräftiger. Und dann hat er erst einen, dann zwei, dann noch drei, dann dazugelassen. Und da hat er seinen Futternapf verteidigt. Und irgendwann war der Chef des Rudels. Und die Frage ist also, wen fütterst du in deinem Leben? Fütterst du die Seite, die von Gott her bestätigt, erneuert, wiedergeboren ist? Oder füttern wir die alten Gewohnheiten, die zu unserem alten, eigentlich abgelegten Leben gehören? Und wenn man sich mit den weltlichen Dingen beschäftigt, und ich rede gar nicht mal unbedingt von Sünde, sondern einfach nur von Gewohnheiten, die unser Ego befriedigt, die unsere menschlichen Wünsche ständig nähren und denen Nahrung geben, dann braucht man sich nicht wundern, wenn Gottes Seite schwächer wird, wenn man dann nicht mehr so viel Lust hat, Bibel zu lesen und diese ganzen Dinge zu tun, wenn es dann eben heißt, oh, Gemeinde, Gemeinschaft, das gibt mir nichts, das bringt mir nichts, und man dann mit solchen frommen Argumenten dann das Fernbleiben vom Gottesdienst auch noch entschuldigt. Ein ganz wichtiges Dranbleiben ist und notwendig und darauf zu achten, dass Satan eben den Altar Gottes in unserem Herzen nicht niederreißen kann, sondern dass wir darauf achten, dass der Jesus immer den ersten Platz in unserem Leben hat. Der Altar ist also niedergerissen, nicht von ungefähr, nicht von allein kaputt gegangen, sondern da war aktiv jemand am Werk und wir wissen, wer dahinter steckt. Elia baut das alles wieder auf, er erneuert, er ruft den Namen Gottes an und zwischendrin das mit dem Wasser, das alles drüber geschüttet wird. Ich habe mich manchmal gefragt, wo hatten die das viele Wasser her? Also das ganze Volk Israel sind fast vor Durst gestorben und sie konnten nicht mal mehr ihre Tiere versorgen, weil das letzte bisschen Wasser für die Menschen da sein musste. Hier haben die auf einmal so viel Wasser noch gehabt. Wahrscheinlich war das im Besitz des Königs gewesen. Der wird sicherlich keinen Durst haben leiden müssen, ist zumindest anzunehmen. Also ganz viel Wasser da. Elia will das auf deutliche Weise zeigen. Da gab es jetzt keine Selbstentzündung, dass aufgrund der Hitze und der Trockenheit und mit einem Mal eine kleine Flamme und auf einmal brennt das so ein bisschen vor sich hin. Nein, Elia wollte sicher gehen, es ist ein Wunder Gottes, was jetzt passieren wird. Und dass keiner drum herum reden kann oder das wegreden kann, dass da irgendwie was von selbst passiert ist. Und dann betet er dieses kurze Gebet, indem er auf Gott hinweist und das Volk darauf hinweist, dass Yahweh der wirklich einzige wahre Gott ist. Gott, Yahweh, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Yahweh, der Gott bist und dass du ihr Herz zurückwendest. Das Feuer fällt vom Himmel herab, alles wird weggeverzehrt. Elia nicht, der ja aber nahe dabei steht. Das ist auch so ein Wunder, dass Elia nicht zu Schaden kommt. Aber das Volk ist tief beeindruckt. Und dann sagen sie genau das, was der Name Elias bedeutet. Aber nicht nur das, sondern, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ich sage es einfach, es gibt in Israel ein Glaubensbekenntnis, Schma Israel, so heißt also das hebräische Wort, Schma Israel. Wie wir das apostolische Glaubensbekenntnis haben, so gibt es auch ein israelitisches Glaubensbekenntnis. Wir finden das im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Und das ist im Prinzip das, was das Volk hier ruft. Der Herr ist Gott. Der Herr ist einer. Das sind diese beiden Dinge, die zu diesem Glaubensbekenntnis dazugehören. Also sehr, sehr kurz, aber letztendlich der ganze Kern drin. Yahweh ist Gott und er ist einer. Obwohl ja auch im Alten Testament Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist unterschieden wird. Sie wissen, es ist ein Gott und es ist Yahweh, dieser eine wahre Gott. Und sie rufen dieses Glaubensbekenntnis gleichzeitig eben der Name des Elia. Ja, und dann kommt der letzte Abschnitt, auch der Teil, den ich nicht gelesen habe. Und neutestamentlich und für uns mag das vielleicht schon ein bisschen brutal erscheinen, dass Elia das so befiehlt, wahrscheinlich gar nicht so sehr mitmacht, aber das anordnet und es wird auf sein Geheiß hin getan, dass alle diese Propheten des Baal, dass sie hingerichtet werden. Sogar auch die der Asherah, beide, die waren da alle mit oben auf diesem Berg und haben alle damit beigewohnt und keiner überlebt. Warum muss denn das sein? Hätte man die nicht vertreiben können, die hätte man binden können, Händen und Füßen, und hätte sie dahin geschickt, wo sie hergekommen sind, also Richtung Mond oder irgendwo. Warum so radikal? Ich denke, dass das genauso auch zum Vorbild für uns geschrieben ist. In manchen Situationen in unserem Leben, da reicht das vielleicht, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, also diese Dinge, die mich vom Herrn Jesus wegziehen, die lasse ich jetzt. Und das mache ich nicht mehr. Oder dass man irgendetwas sagt, das hat in meinem Leben einen zu hohen Stellenwert erhalten und ich dimensioniere das auf den normalen Stellenwert wieder zurück. Das ist okay, das könnte sein. Also, ich erzähle eigentlich nicht so gerne Beispiele von mir. Ich bin eigentlich ein Autonarr. Vielleicht ist das jetzt nicht so zu sehen. Ich habe also jetzt ein sehr sparsames Auto mit einem kleinen Motor, aber das ist nicht immer so gewesen. Eigentlich hat früher nur gezählt 300 PS und mehr. Und irgendwann hat mir der Jesus das sehr deutlich gemacht. Wenn ihr das wissen wollt, ich erzähle es im kleinen Kreis jetzt hier nicht so groß. Gott hat mir das auf sehr deutliche Weise klar gemacht, dass das in meinem Leben eine zu hohe Priorität hat und dass ich das korrigieren muss. Und hier an dieser Stelle war es nicht so, dass Gott gesagt hat, du darfst überhaupt kein Auto mehr haben, sondern ich darf ein schönes Auto haben, ein normales Auto eben, ein zweckmäßiges Auto. Aber es gibt auch durchaus Dinge in unserem Leben, da hilft das nicht, dass wir es versuchen, auf normale Dimensionen zurückzuschrauben. Da hilft es nur, radikal mit der Wurzel rauszureißen. Das sind die Dinge, die in unserem Leben ganz schnell explosionsartig Gewicht und Platz bekommen. Und dann muss man manchmal sich trennen. Und das ist so eine Sache, ist eben falsche Partnerschaften. Eben dieses unter ungleichem Joch zusammengeschweißt zu sein. Und ich sage das mal jetzt an der Stelle ganz, ganz deutlich und ganz laut und klar. Es ist für jemand, der den Herrn Jesus im Herzen hat, unmöglich, einen ungläubigen Partner oder Partnerin sich zu suchen. Das geht einfach nicht. Der Jesus hat das verboten. Und da braucht man dann gar nicht zu beten, Herr Jesus, wenn das dein Wille ist und dies und jenes. Nein, das ist nicht der Wille des Herrn Jesus. Und entweder ich bin ungehorsam und mache es trotzdem, aber beten brauche ich darum nicht. Und es liegt darauf auch keine Verheißung. Und mancher hat das schon bitter in seinem Leben bereut, dass er an der Stelle Gott ungehorsam ist. Oder um noch ein Beispiel zu verwenden, eben im sexuellen Bereich. Wenn da eben ein Ehepaar verheiratet ist und einer von beiden lässt sich gedanklich, damit geht es ja los, auf einen anderen Partner ein, das hilft nur radikal auszureißen. Und wenn das eben die Sekretärin im Büro ist, dann muss ich vielleicht den Arbeitsplatz tauschen. Dann muss ich vielleicht kündigen und woanders anfangen, wenn die Gefahr eben so groß ist. Es gibt Situationen, die kann man nur herausreißen. Da kann man nicht sagen, ich versuche das einzudämmen irgendwie. Da muss man sich dessen bewusst sein. Und der Jesus zeigt es auch durch den Heiligen Geist, wann was dran ist. Und manches muss man eben mit Strunk und Stiel und mit Wurzel ausreißen. So war das eben auch hier. Wenn die Propheten des Baal in Israel wohnen geblieben wären, wie lange hätten das gedauert, wäre es von vorne losgegangen? Wenn man im Alten Testament liest, wie vergesslich, also nicht nur unser Bundeskanzler Scholz ist vergesslich, die Israeliten damals waren das auch schon. Und wenn man da im vierten Kapitel mal liest, innerhalb welcher kurzen Zeit die immer und immer wieder Gott einst vors Schienbein getreten haben in ganz verschiedenen Situationen. Es ekelt uns vor dieser elenden Speise. Oder bei der nächsten Gelegenheit, wisst ihr, was die sogar gerufen haben? Wir wollen zurück nach Ägypten. Das ist ein Land, was von Milch und Honig überfließt. So haben sie gerufen. Was war denn das Land, was von Milch und Honig überfließt? Das war das verheißene Land. Und was war denn in Ägypten? Pein, Schläge, Mord und Totschlag. Das alles hatten sie in der Sklaverei in Ägypten zu leiden. Und dann sagen sie Gott, wir wollen dorthin zurück, wo es so wunderschön war. Das ist einfach nur Gotteslästerung gewesen, dass sie Gott so schrecklich behandelt haben. Und Gott hat immer wieder gestraft, zum einen, zum anderen auch durch Mose, dem Volk gut zugeredet. Aber binnen ein paar Tagen war es wieder vergessen. Manchmal wirklich nur ein paar Tage. Die Rotte Kora, das ist uns ja auch eine Geschichte, die auch aus Kinderstunde und so weiter bekannt ist, dass diese 250 Männer den Eindruck haben, dass Mose und Aaron da so an der Spitze des Volkes Israel stehen. Das ist also sehr überzogen. Wir alle sind heilig, wir alle können Gott opfern und wir alle wollen auch was zu sagen haben. Und dann ist so diese Entscheidung und die Erde tut sich auf, die 250 gottlosen Männer, die also gemurrt und sich empört haben, die werden von der Erde verschluckt. Wisst ihr, was am nächsten Tag ist? Da murrt das Volk wieder und wisst ihr, was die sagen? Ihr habt die Leute umgebracht. Die gehen zu Mose und zu Aaron und sagen, ihr habt diese Leute umgebracht. Es ist wirklich manchmal erschreckend, wie vergesslich Menschen vom Volk Israel sind und wahrscheinlich geht es uns oft genauso. Deswegen hilft es nichts, dagegen manche Probleme ein bisschen anzukämpfen, sondern an manchen Situationen, da hilft nichts, wie radikal auszureißen. Ich komme zum Schluss und fasse das Ganze noch ein bisschen zusammen. Es beginnt schleichend. Vielleicht haben wir einen guten Anfang gemacht. Vielleicht ist bei dir die Bekehrung schon lange Zeit zurück und du hast dir ganz stark vorgenommen, ich will für den Herrn Jesus brennen und ich will für den Herrn Jesus da sein und es sollen durch mich viele andere auch zum Glauben kommen können. Mit der Zeit flacht das ab. Mit der Zeit werden andere Dinge im Leben wichtig und manches vielleicht auch zu wichtig. Und schleichend, ohne dass man das will und ohne dass man das gezielt hervorruft, werden Dinge zum Götzen. Wird Götzendienst draus. Und Gott sagt das sehr deutlich im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Eifersucht, wenn wir so miteinander, also irgendwer auf jemand anderes eifersüchtig ist, das ist meist negativ. Also Eifersucht im zwischenmenschlichen Bereich hat selten gute Aspekte. Aber die Eifersucht, die Gott hat, die ist rein und heilig. Und er duldet es eben nicht, dass neben ihm auf gleicher Stufe was anderes sich befindet. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das gilt auch heute noch. Und wenn dann Dinge in unserem Leben groß und größer werden, dann muss es vielleicht manchmal sein, dass Gott uns ganz bewusst eine Entscheidung stellt. Ich kenne solche Situationen in meinem Leben und leider habe ich manchmal was draus gelernt und manchmal muss das Gott mir nochmal zeigen und nochmal zeigen und wer weiß, was Gott mir alles dann auch wieder zeigen muss, weil ich es wieder vergessen habe. Aber es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich ganz deutlich wusste, hier stellt mich Gott in die Entscheidung. Hier erwartet er sogar, dass ich bereit bin, mein Leben dran zu geben. Ja, auch das gab es in meinem Leben. Ganz bewusst die Entscheidung, wen stellst du auf den ersten Platz? Dein eigenes Leben oder bist du bereit, dein Leben für Gott hinzugeben? Und genau das ist es ja auch, was der Herr Jesus von uns erwartet. Und auch, ich nehme mal nur eine Stelle, stellvertretend für sehr viele, Johannes 12, 25, wer seine Seele lieb hat, wird sie verlieren. Wer seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum ewigen Leben bewahren. Es geht hier nicht um Selbstverstümmelung oder um Selbstmord, Suizid, ganz und gar nicht. Aber es geht eben darum, wer hat den ersten Platz. Und wenn wir Römer 12 dazu lesen, dann ist es ganz genau das, was der Jesus von uns verlangt. Nämlich, ich rufe euch auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber als ein Opfer darzubieten, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlangenehmes Opfer. Und das ist ganz, ganz schwer, ich weiß das. Wir alle stehen in der Situation und mit beiden Beinen im Leben und immer wieder diese Entscheidung zu treffen, ja, Herr Jesus, du sollst den ersten Platz in meinem Leben haben, das ist schwierig. Ich bin sehr dankbar, und das sind jetzt wirklich die Schlusssätze, ich bin sehr dankbar, dass Gott von uns keine Perfektion verlangt, weil dazu sind wir ja auch nicht in der Lage. Ich bin genauso auch dankbar, dass Gott uns mit dieser Forderung nicht alleine lässt und sagt, du musst das machen und basta, sondern Gott schenkt uns ja auch die Kraft dazu. Er erwartet das, aber durch den Heiligen Geist bewirkt er in unserem Leben auch die Kraft, dass wir es mit seiner Hilfe tun können. Und wenn wir 1. Johannesbrief, Kapitel 2, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Trost, den wir haben, dass wir, wenn wir merken, ich bin doch wieder gestrauchelt, ich bin wieder gefallen, ich bin wieder ins alte Muster zurückgekippt und zum 100. Mal oder zum 1000. Mal ist mir das jetzt schon wieder passiert. Ich will nicht sagen, nicht schlimm, das wäre daneben, weil es ist insofern schlimm, weil der Jesus musste ja dafür sterben. Aber der Jesus ist ja dafür gestorben. Diese Sünden, für die hat der Jesus bezahlt. Und insofern, wir dürfen die Schuld bringen, der Jesus vergibt sie und wir dürfen neu wieder anfangen. Und selbst wenn ich, der Jesus, der verlangt das ja gegenüber Petrus und sagt, Petrus, wie Petrus fragt, wie oft muss ich meinem Nächsten, der gegen mich sündigt, vergeben? Und Petrus sagt, 7-mal. Und der Jesus sagt, Petrus, das reicht nicht, bis 7-mal 70-mal. Also 490. Und der Jesus meint grenzenlos. Er meint nicht, dass wir zählen sollen, grenzenlos. Und wenn der Herr Jesus das von Petrus und von den Jüngern verlangt, vergib deinem Nächsten grenzenlos. Der Herr Jesus macht das auch mit uns so. Und das ist dieser große Trost. Selbst wenn ich 490-mal am Tag die gleiche Sünde tue und sage, Jesus, es tut mir aufrichtig leid, eigentlich wollte ich es nicht, es ist passiert, der Herr Jesus vergibt. Er vergibt es gern. Das ist so wunderbar, so unaussprechlich wertvoll. Der Jesus, er will uns die Kraft schenken, er will bei uns bleiben, er gibt die Möglichkeit der Vergebung und der Wiederherstellung der Gemeinschaft. Es gibt nur einen Gott, der so ist. Und ich wünsche uns das allen, dass wir das immer und immer wieder auch genauso bekennen können wie das Volk Israel. Jahweh ist Gott, unser Herr Jesus Christus, er ist Gott und er wohnt in unserem Herzen. Halleluja, kann man da wirklich nur sagen. Amen. Ich würde gern mit uns beten. Herr Jesus, wir haben uns die Geschichte des Volkes Israel, Großstück sogar davon angeschaut, wie das Volk Israel einen guten Anfang gemacht hat. Und oftmals hing es auch an der Treue des Königs, wie das Volk das dann nachgemacht hat, ob gut oder schlecht. Und dann ging das so schleichend los und dann irgendwann ist offener Götzendienst draus geworden. Ach, Herr Jesus, hilf uns, dass es in unserem Leben nicht so ist, sondern dass wir rechtzeitig vorher eine Vollbremsung machen, wenn wir merken, unser Weg läuft irgendwie schief oder nicht mehr ganz genau in der Nachfolge dir nach. Danke, Herr Jesus, für deine Geduld mit uns, dass du uns nicht einfach wegwirfst wie ein gescheitertes Experiment, sondern dass du treu zu uns hältst und dass du den Weg bereitet hast, dass Vergebung möglich ist. Danke, dass du selbst uns die Kraft geben willst, dass wir dir treu sein können. Und gerade in dieser letzten Zeit, ja, wir ahnen, Herr Jesus, du kommst bald wieder und wünschen uns das auch. Und gerade in dieser letzten Zeit wollen wir besonders treu sein. Und durch unser praktisches Leben soll zu sehen sein, Herr Jesus, dass du in unserem Herzen wohnst und dass Vergebung von Sünde und eine Beziehung mit Gott möglich ist. Das soll unser Leben ausstrahlen. Hilf uns dazu, Herr Jesus, und wir danken nochmal, dass du uns unsere Sünde vergibst und dass du so viel Geduld mit uns hast. Bitte segne uns, wenn wir auch dann heute auseinandergehen, segne uns dann auch in der neuen Woche, begleite uns. Herr Jesus, danke, dass du uns nie alleine lässt. Amen.